Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, in eure Gesichter zu schauen, in eure fröhlichen Gesichter zu schauen. Ich freue mich, alte Gesichter wieder neu zu sehen. Wunderbar. Ich freue mich, neue Frisuren zu sehen. Alles scheint mir neu. Es ist ein neues Jahr, vieles Neues. Ich freue mich sehr darüber, also über das Neue. Schön, schön. Ich freue mich vor allem, dass wir wieder die Gelegenheit haben, auch im 2018 Jahr das Wort Gottes miteinander zu studieren und wieder zu forschen und zu hören, zu lernen, darin erbaut zu werden, ermutigt und ausgerichtet zu werden. Ich möchte euch einladen, mit mir eure Bibeln aufzuschlagen. Markus Evangelium wieder. Markus Kapitel 6, die Verse 7 bis 13 soll die Grundlage der heutigen Predigt sein. Ich möchte es lesen, dann würde ich gerne noch mit meinem Herrn reden und dann starten wir. Markus Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur ein Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht 2 Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist. Ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Lasst uns beten. Und da ich heute viel Zeit habe und ihr viel sitzen müsst, gut, wenn wir aufstehen vorher. O Jesus Christus, um deine Herrlichkeit geht es und um deine Herrschaft, um deine Vollmacht, um deine Kraft, um deinen Auftrag, um deinen Dienst, um dich geht es in allem, Herr, und dein Evangelium. Und ich möchte dich bitten, Herr, eben um deine Vollmacht und Kraft in der Verkündigung jetzt deiner selbst, Herr, wenn wir dein Wort betrachten. Herr, du bist der Lehrer und wir wissen das, wir bekennen das. Herr, das übersteigt unseren Verstand. Du musst durch deinen Geist unseren Verstand erleuchten, dass die Worte lebendig werden, dass sie Kraft werden, ja, dass sie unser Herz berühren, dass es zu Aha-Erlebnissen kommt, zum Verständnis, zum Glauben, zum Wachstum. Wir sind auf dich angewiesen und wir beten das jeden Tag aufs Neue und jeden Sonntag aufs Neue, weil wir daran glauben, Herr, dass du erbeten werden willst und dass es notwendig ist, dass wir darum dich beten. Und wir bitten, Herr, segne uns jetzt bei der Betrachtung deines Wortes. Amen. Ich freue mich und ich hoffe, dass es für euch genauso okay ist wie für mich. Ich freue mich, dass ich auch im 2018 mit euch durchs Markus-Evangelium weitergehen darf. Auch in diesem Jahr soll das die Grundlage für die Predigten sein, zumindest für die meinen. Und ich freue mich aus mehreren Gründen, aber einer ist, weil es gibt keinen Ausweg bei den Predigten aus den Evangelien, als nur über Jesus Christus zu reden. So in anderen Briefen, in anderen Stellen ist es die Aufgabe und des Auslegers und des Predigers, den Weg zu Jesus darin zu finden. Denn alle Wege führen zu ihm. Und das ist manchmal einfacher, manchmal schwerer. Aber es ist immer auf ihn. In den Evangelien ist das keine große Kunst. Hier ist es ganz klar, hier geht es um Jesus Christus und um seine Herrlichkeit. Und von daher, jeder Text und jede Predigt muss Christus zum Gegenstand haben. Und darum freue ich mich. Das ist für mich ein Vergnügen. Und normalerweise ist es so, ich predige ja fortlaufend im Markus-Evangelium oder in den Briefen. Und dann ist es so, dass ich, wenn ich am Sonntag fertig bin, dann schon persönlich innerlich gespannt bin auf den nächsten Text, der kommt. Meistens ist es Sonntagabend, sodass ich dann die Bibel wieder nehme, und damit ich weiß, was ab Montag für mich für eine Vorbereitung wartet, welcher Text und welcher Inhalt wird mich begleiten. Dann lese ich den Text mit der großen Spannung. Und als ich dann fertig war eben mit dem letzten Abschnitt, Kapitel 6, 1 bis 6, dann war ich voller Spannung. Was kommt jetzt? Ich wollte mir das in Erinnerung holen, habe es aufgeschlagen und habe diesen Text gelesen, Vers 7 bis 13, und war etwas ernüchternd, ehrlich gesagt. Ich habe ihn gelesen, dachte ich bei mir selbst, Was kann ich denen schon sagen, was sie selbst da nicht in diesem Text lesen? So, das ist so offensichtlich und klar, hier haben wir die Aussendung der Zwölf und das, was sie da erleben, und ich habe den nochmal gelesen und dann bin ich so in meinen Urlaub gegangen, sozusagen. Dann war das über Weihnachten und über Silvester, und am Montag diese Woche, Anfang dieser Woche, habe ich mich dann montags hingesetzt und angefangen, an diesem Text zu arbeiten. Und das ist immer wieder ein Wunder für mich, eine Freude, wenn Gott Gnade schenkt und aus einem bekannten und altbekannten Text, wo man auf den ersten Blick vielleicht einen Eindruck hat, ist doch alles gesagt und alles gelesen und man kennt das, wenn Gott redet und auf einmal man einzelne Wörter anschaut, die Sätze anschaut, die Zusammenhänge anschaut, den Kontext anschaut und es sprudelt, 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 es wird mehr und immer mehr. Und dann meistens kommt die Ernüchterung, es wird wieder nicht eine Predigt bleiben über diesen Text, es wird mehr werden. Und so habe ich vor, mit euch über diesen Text ein paar Predigten wahrscheinlich zu halten. Denn es ist tief und es ist reich und vor allem ist es grundlegend. Es ist sehr, sehr grundlegend, was hier in unserem Text steht, um das, was in der Apostelgeschichte passiert, was in den Briefen uns berichtet wird, bis in die Offenbarung hinein, ist das grundlegend hier. Die Mission, die Begründung der Mission, die Begründung des Dienstes der Apostel ist hier in klein uns dargestellt. Die geistlichen Prinzipien und Grundsätze sind uns hier vorgestellt. Und es ist gut, wenn wir sie kennen und uns fragen, inwieweit gelten sie uns? Inwieweit können wir sie auf unser Leben auch übertragen oder nicht? Oder ist es nur für die Apostel oder ist es für uns? Also dieser Text birgt einiges an Überraschungen und einiges an Erkenntnis. Und ich freue mich, sie mit euch zu teilen. Heute möchte ich in gewisser Weise so eine Art Einleitung, so einen Röntgenblick oder so einen Überblick über diesen Text geben. Und wenn Gott Gnade schenkt, Hans hat mir heute echt viel Zeit eingeräumt, dann vielleicht schon zum Vers 7 kommen, dass wir uns den Vers 7 gemeinsam anschauen. Lasst uns starten, indem wir uns eben diesen Überblick und diese, ja, die Botschaft oder wie der Text eingebettet ist im Markus-Evangelium anschauen. Es ist auffällig, es beginnt mit Vers 7 und er ruft die Zwölf herbei. Dieses und er ruft wiederholt sich im Markus-Evangelium und wir haben es in den Kapiteln vorher schon ein, zwei Mal gelesen und das ist uns schon ein, zwei Mal begegnet. Und das ist nicht einfach so, das ist einfach nicht so, er ruft sie nicht nur herbei, sondern hier findet eine Berufung statt und eine besondere Berufung. Wir befinden uns hier in einer sehr wichtigen Stelle und einer sehr markanten Stelle, einer entscheidenden Stelle bei der Berufung der Apostel und in ihrem Dienst. Also wir finden da vorher schon mal andere Rufe. Ich möchte euch nur auf ein, zwei hinweisen. Geht mal mit mir in Markus Kapitel 1. Wir verschaffen uns einfach nur einen kurzen Überblick. Markus Kapitel 1, ab Vers 16 heißt: Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simon Bruder, und im See Netze auswerfen. Und sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist die erste Berufung. Sie bekommen die Berufung, sie werden zu Menschenfischern. Das ist eine Verheißung in dieser Berufung, ich werde es machen. Ihr werdet Menschenfischer werden. So, das ist das Erste, was sie hören. Und dann gehen sie weiter, Vers 18, und sogleich verließ er die Netze und folgten ihm nach. Und als er weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus und die Tageslöhne im Boot und gingen ihm nach. Da ist diese Berufung. Er ruft, und sie folgen. Wir haben über diesen Text vor mindestens einem Jahr darüber nachgedacht. Hier geschieht etwas. Gott, Jesus ruft sie. Und das ist, ich sage so, das ist der herrliche, der unwiderstehliche Ruf, der ausgeht. Und sie folgen, sie verlassen das, was sie vorher getan haben. Sie verlassen sogar den Vater, sie verlassen ihre Berufe und folgen ihm nach. Das ist die erste Berufung, eine von den Phasen ihrer Berufung, das war die erste. Das war der Ruf in die Nachfolge. Folgt mir nach, Und wisst ihr was? Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ihr werdet Menschenfischer werden. Sie folgen ihm nach und machen die ersten Erkenntnisse, erstaunliche Erlebnisse mit ihm und lernen Jesus Christus als den Messias, als den Sohn Gottes kennen. Und das ist herrlich, was sie in den ersten Momenten und in den ersten Tagen, in den ersten Monaten so mit Jesus erlebt haben. Nachdem eine große Schar von Jüngern um ihn geschaut hat und viele ihm nachgefolgt sind, hat er aus diesen vielen Jüngern sich die 12 berufen. Geht mal mit mir in Kapitel 3, ab Vers 13. Markus Kapitel 3, ab Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Hier, aus diesen vielen Jüngern, die ihm nachfolgen, beruft er 12. Nicht 11, nicht 13, auch noch nicht die 70, sondern er beruft die 12. Und zwar die er wollte. Keiner hat sich das ausgesucht, sondern er beruft sich die er wollte, damit sie bei ihm sind, das heißt von ihm jetzt lernen, und mit dem Ziel, sie sollen Prediger werden. Sie sollen Prediger des Evangeliums werden und die Vollmacht und die Kraft des Reiches Gottes und des Messias bezeugen, verkündigen und austeilen, beziehungsweise bezeugen. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Berufung. Und auch hier wiederum, und er ruft sie. Und das, da markiert es wieder mit Kapitel 3, 13, die nächste Stufe der Ausbildung. Aus Jüngern wurden Apostel. Und was danach passiert ist, das hoffe ich, hat euch mit mir auch zum Staunen gebracht, in welcher Weise Jesus die Lektionen seiner Göttlichkeit und seine Macht demonstrierte. Er legte nochmal einen Gang zu, indem er gezeigt hat, wozu er fähig ist, was für eine große Macht und was für eine große Kraft er hatte. Und die haben einiges gelernt, die haben einiges erfahren. Und dann kommen wir zu Kapitel 6, Vers 7. Und er ruft die 12 herbei und fing an, sie 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht und über die unreinen Geister. Und Vers 12 lese ich, und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Also, sie wurden zuerst berufen und ihnen wurde gesagt, ihr werdet Prediger. Dann wurden sie zu den Aposteln, zu diesem Stand gebracht. Und was jetzt passiert, zwischen diesem Berufung der Apostel und diesem, ich sage so, dem ersten Praktikum, haben sie einiges erlebt und einiges gesehen. Sie haben gesehen, wozu Jesus fähig war, welche große Kraft und Vollmacht er hatte. Und sie haben gelernt, was er gepredigt hatte. Wir haben das in den Gleichnissen angeschaut. Und jetzt werden sie ausgesandt. Und bevor sie in den großen Missionsbefehl bekommen, in Kapitel 16, so endet das Markus-Evangelium, dürfen sie in gewisser Weise so ein Praktikum ablegen. Dürfen sie die ersten Lernerfahrungen machen. Sie dürfen vom Hören lernen zum Tun lernen kommen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jeder weiß das, ich habe das in meiner Ausbildung auch gehabt, auch in meinem Bibelstudium. Es gab immer wieder so Praktikumszeiten. Und ich musste nicht alle machen, man hat mir einiges aus meinem Dienst vorher angerechnet, aber einige musste ich doch machen. Und es gab so Zeiten und dann ging man dann ins Praktikum, man ging in die Gemeinden oder in Missionswerke oder in anderen Orte und man musste das, was man eben gelernt hat oder meint gelernt zu haben, musste man dann anwenden. Und es war immer spannend, dann zu sehen, was davon funktioniert und was nicht funktioniert. Und ganz oft war es so, ich sage, da kamen die großen Enttäuschungen und die Gerede und so, ja, wozu lernen wir das alles? Das ist ja gar nicht praktisch, praxisorientiert, das kann ich ja gar nicht anwenden und so weiter. Was hier passiert ist, nachdem sie alles das miterleben haben, sie haben die Verheißung bekommen, sie haben die Zusage bekommen, sie haben auch den Auftrag bekommen, was Jesus von sie erwartet und sie haben einiges an Lektionen theoretisch mitbekommen. Und jetzt schickt Jesus sie und sagt, ich möchte, dass ihr noch etwas anderes lernt. Er intensiviert nochmal ihr Studium als Zeugen des Evangeliums, indem er sie einen praktischen Unterricht gibt. Ich will das so euch vor Augen malen. Nachdem sie gesehen haben, was die Vollmacht Jesu ist und wie groß diese Vollmacht Jesu ist, dürfen sie diese Vollmacht in ihrem eigenen Leben erleben. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sind monatelang, bis dahin vermutlich 18 Monate waren sie mit dem unterwegs. Sie staunten von Mal zu Mal über die Fähigkeit. Und jetzt kommt ein Moment, wo Jesus sagt, jetzt dürft ihr es mal ausprobieren. Ihr dürft mal gehen und das mal erleben, wie es ist, in dieser Vollmacht zu dienen. Ihr werdet es tun müssen. Sie dürfen die ersten Lernerfahrungen machen. Sie dürfen vom Hören zum Tun kommen, vom Zuschauen zum Erleben. Warum? Damit sie zurückkommen und Jesus Zeit hat, mit ihnen es zu reflektieren. In gewisser Weise sagen, und wie war's? Was habt ihr erlebt? Was für Reaktionen habt ihr erlebt? Er konnte mit ihnen nochmal das Ganze, darf ich so sagen, reflektieren, mit ihnen darüber reden, vertiefen, schauen, wo bedarf es mehr. Aber sie durften schon mal einen Vorgeschmack bekommen von dem, was sie erwartet. Sie vom Zuhören zum Tun. Ich glaube, dass der beste Weg, ein guter Prediger zu werden, das sage ich jetzt zu allen die, die vielleicht predigen oder eine Berufung dazu haben oder auf dem Weg des Dienstes sind, der beste Weg, ein Prediger des Evangeliums zu werden, ist nicht in erster Linie ein Seminar zu besuchen oder eine Bibelschule oder sich die griechische oder die hebräische Sprache anzueignen. Der beste Weg ist, such dir einen begnadeten, von Gott berufenen Prediger, einen guten Prediger des Evangeliums. Setz dich zu seinen Füßen und hör zu und schau zu. Das ist der beste Weg, um zu lernen. Hör zu und schau zu. Und die hatten den Besten, den es gibt. Sie haben den Prediger schlechthin. Und sie haben viel Zeit, zuzuhören und zuzuschauen. Das ist wirklich einer meiner Ratschläge und ich rate das auch. Ich kann mich erinnern, beim Predigerseminar kamen junge Brüder und sagten, ja, worauf sie achten müssen, was sie lernen sollten. Und dann habe ich gesagt, gibt es jemanden, den du als Prediger schätzt? Ja, dann sage ich, schau, wie er predigt. Lerne von ihm. Paulus redet davon und sagt, ahmt mir nach. Ich will damit nicht sagen, dass ihr mir nachahmen müsst. Aber ich habe so meine Lieblingsprediger. Und ich muss euch sagen, wenn das meiste wirklich habe ich von ihnen gelernt. Es gibt leider nur wenige, denen ich auch zuschauen kann. Von den meisten kann ich nur hören, aber von manchen kann ich zuschauen. Und glaubt mir, wie sehr das prägt. Wie sehr das prägt. Ich kann mich erinnern, als junger Kerl, ich bekenne das, ich habe fast jede Predigt, die ich nur kriegen konnte, von John MacArthur angehört. Und als ich gemerkt habe, dass ich das über Internet ihm auch zuschauen kann, habe ich angefangen, diese Predigten auch zuzuschauen. Das war noch während meiner Ausbildung. Und ich hörte und ich genoss es und ich liebte es. Und das prägte mich sehr. So sehr, dass man mir sagte, mittlerweile bewegst du dich auf der Kanzel wie er. Ich habe das nicht gemerkt. Und das wurde mir sogar zum Verhängnis. In meiner Prüfungspredigt später hat mein Prüfungsprediger mir dann gesagt, du kannst doch nicht immer so dastehen. Das ist keine gute Haltung. Und als er mir das sagt, merke ich, so steht John MacArthur da. Immer wieder macht er das so. Und wenn ich immer so mache, erinnere mich dran und denke, die sehen es da hinten, dass ich so mache beim Predigen. Und ich lerne von ihm und ich übernehme sogar die Gestik, obwohl ich gar nicht die Gestik erlernen möchte. Ich kopiere ihn nicht, weil ich denke, oh, ich muss so tun wie John, sondern das beeinflusst mich, ob ich will oder nicht. Ob positiv oder negativ, es beeinflusst mich. Das ist die beste Art. Wie viel haben Sie zugeschaut, wie Jesus tat? Dann ging ich in mein Masterstudium und dann gab es einen anderen Rabbi, den ich sehr schätzte. Und ich ging, um zu seinen Füßen zu sitzen. Und ich lernte viel, ich war begeistert von ihm. Und dann merkte ich, wie ich anfing, die Stifte genauso zu halten wie er. So die Markerstifte für die Tafel, wie ich sie dann in meinen Händen drehte und machte. Und dann denke ich, hä, was mache ich denn da? Was ich damit sagen will, ist, dass die Art und Weise zu lernen, wie man das Zeugnis weitergibt, grundsätzlich ist beim Zuschauen und beim Zuhören. Und wenn das passiert, das ist der beste Lernweg, ohne erstmal noch nicht mal, dass man Bücher wälzt oder was auch immer. Darum mein Rat, sucht euch einen treuen Zeugen des Evangeliums, setzt euch zu seinen Füßen, schaut und lernt. Die haben das getan und haben viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt. Und ich kann mir vorstellen, bewusst oder unbewusst haben sie sich auch oft wie Jesus dann verhalten. Und wie Jesus vielleicht sogar so geredet und getan. Und das Erstaunliche war, worüber sie selbst so erstaunt waren, als sie zurückkamen, ist was? Es funktioniert. Die waren übermaßen, Jesus, die Geister sind uns untertan. Die sind gesund geworden, die haben auf uns gehört, die anderen haben uns verachtet. Alles wie bei dir. Die waren absolut überrascht und absolut verwundert über das, was bei ihnen geschah. Aber so, das ist erst einmal diese Situation. Sie dürfen vom Hören, Sehen lernen, zum Tun lernen kommen. Es ist eigentlich eine Trainingssituation, die Sie hier haben. Eine Trainingssituation. Was sollten Sie lernen? Vor allem die Vollmacht Jesu in Ihrem eigenen Leben erleben. Das ist die Lektion. Sie haben die Vollmacht Jesu gesehen, wie er sie anwandte in seinem Dienst. Jetzt sollten sie lernen, sie werden auch das tun, was Jesus tut. Er wird sie aussenden und sie sollen in ihrem Leben erleben, was bedeutet, in der Vollmacht Gottes zu predigen und Dämonen auszutreiben und zu heilen. Sie sollen das an ihrem eigenen Leben erleben, die erste Erfahrung. Und Jesus wusste, die werden zurückkommen. Und dann muss er erstmal sie wieder herunterholen. Und diese Erfahrung mussten sie vorher gemacht haben, bevor er sie später aussandte. Denn später, da mussten sie schon fest sein. Als sie zurückkamen, flippen sie völlig aus. Wisst ihr, was Jesus zu ihnen sagt? Ich glaube, in Lukas Evangelium, schlag mal mit mir kurz auf, Lukas 10. Ja, ab Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in dem Himmel angeschrieben sind. Das ist es. Ich muss ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das ist nicht, worüber ihr freut. Das ist nicht, um was es geht. Ihr habt Kraft über die Dämonen und über die Krankheiten. Die Freude soll euch darüber sein, ihr gehört Gott. Eure Rettung, eure Namen sind aufgeschrieben. Jesus wusste, sie müssen mit dieser Vollmacht, mit dieser Kraft, sie müssen lernen, damit umzugehen. Und sie müssen dann lernen, damit sozusagen auch auf dem Boden zu bleiben. Also die Lernsituation ist, lernen mit der Vollmacht Jesu umzugehen. Oder ich will das sogar andersrum sagen. Lernen, dass die Vollmacht Jesu absolut ausreicht. Und zwar in allem. Also die Vollmacht Jesu reicht, dass die Vollmacht Jesu genügt in allem. Das mussten sie lernen. Und zwar, es ist wirklich eine Extrem-Lernsituation. Also, die Amerikaner kennen so Bootcamp. Ich weiß nicht, Camp, das sind so, kennt ihr das? Also, oder das sind die ersten drei Ausbildungsmonate bei der Bundeswehr. Das ist keine einfache Situation. Das ist kein Zuckerschlecken. Das ist sehr hart. Und das ist intensiv, kurz, kompakt und nicht einfach. Und das ist so eine ganz kompakte, intensive Lernsituation, Trainingssituation auf dem höchsten Niveau. Was müssen Sie lernen? Vertrauen in Gottes Vollmacht. Dass Gottes Vollmacht, das absolut vertraut, dass es Ihnen reicht, die Vollmacht Gottes in allen Belangen. Habt ihr euch gefragt, warum Sie kein Geld mitnehmen dürfen? Warum Sie kein Brot mitnehmen? Warum Sie keinen zweites Untergewand mitnehmen dürften. Sie dürften einiges mitnehmen, wo man sagt, hey, Jesus, das ist jetzt nicht die Welt. Warum? Sie mussten lernen, absolut allein auf Gott zu vertrauen und dass seine Vollmacht ihnen ausreicht. Nicht nur, dass wenn sie bei ihm sind, sogar wenn er da ist, wo er ist und sie hinausgehen und dass er in der Lage ist, sie in allem zu versorgen. Sie müssen lernen, dass er wirklich in allen Belangen und in allen Situationen, in allen Bereichen ihres Lebens genügt, dass er sie zu versorgen vermag. Das mussten sie lernen. Bevor sie diesen großen Befehl und die großen Wanderungen antraten, mussten sie das vorher sehr, sehr intensiv lernen. Er wird sie versorgen materiell, das heißt mit Essen, mit Trinken, mit Schlafen, mit Kleidern, mit Schutz, mit all diesen Dingen. Und er wird sie versorgen, ebenfalls geistlich, mit dem Inhalt der Predigt, mit Vollmacht, mit Kraft. Er wird für sie genügen. Seine Vollmacht reicht in allen Bereichen. Und das ist etwas, was sie lernen mussten. In gewisser Weise ist das, was das Volk Israel lernen musste, als sie ausgezogen sind, als sie sich auf den Weg gemacht haben ins verheißene Land. Schlag mit mir 5. Mose Kapitel 8 auf. Kapitel 8, Abvers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt, in das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speist dich mit dem Mann, das du nicht kanntest, das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, die 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. In gewisser Weise ist das hier, was bei der Aussendung und bei der Trainingssituation der Aussendung der 12 Apostel stattfindet. Er sendet sie aus, damit sie das lernen, dass der Mensch allein oder dass sie allein von Jesus abhängig sind und dass seine Vollmacht und dass seine Kraft genügt in allen Bereichen. Die Sandalen werden nicht verschleißen, auch wenn sie nur ein Paar haben. Die Kleider, da wird dafür sorgen, auch wenn sie nur das anhaben, mitnehmen, was sie an ihrem eigenen Leib haben. Das Essen, das wird er ihnen geben. Das Geld wird er zur Verfügung stellen. Macht euch keine Sorgen. Das haben sie gelernt. Als er ihnen sagte, macht euch keine Sorgen, die Spatzen und die Lilien auf dem Feld, Gott sorgt für sie. Gell? Sie saßen da und hörten zu, als Jesus das lehrte. Jetzt mussten sie das, bevor sie das weitergaben und weiter predigten, mussten sie das in ihrem eigenen Leben erleben. Sie mussten diesen Vertrauensbeweis, diesen Glauben musste ihnen gestärkt werden. Sie mussten lernen, dass Gott zu rechter Zeit ihnen das gibt, was er braucht. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 übrigens, das ist die Parallelstelle, wenn ihr mit mir das nochmal aufschlagt, Matthäus 10, ab Vers 19. Also Kapitel 10, da sind wir in einer intensiven Betrachtung, also da haben wir diese Aussendung der 12. Und in diesem Zusammenhang finden wir bei Matthäus 10 weit mehr Aussagen. Ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Vers 19 sagt er ihnen in diesem Zusammenhang. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Der Kontext ist der gleiche. Also es geht hier um die Aussendung der 12. Und dass sie sich keine Sorgen machen brauchen, wenn sie in Situationen kommen, wo sie Zeugnis ablegen. Sie müssen nicht vorher erstmal ein Bibelstudium absolviert haben, in dem Sinne, oder eine Predigt geschrieben, eine Gliederung, sondern sagt, vertraut mir. Es wird euch gegeben. Das gibt mir echt zum Nachdenken. Das ist kein Freibrief für Faulheit, Das ist kein Freibrief für Hochmut. So, der Herr wird es mir schon geben. Das ist nicht, hier ist eine extreme Situation. Jesus ruft sie herbei und sagt, jetzt geht. Ihr habt keine Zeit, nach Hause zu gehen und eure Skriptunterlagen mitzunehmen. Ihr habt keine Zeit, eure Tasche zu holen. Ihr habt keine Zeit, euer Geld zu holen. Ihr habt keine Zeit, euren zweiten Stock zu holen und euer Untergewand, eure Decke. Ihr habt keine Zeit. Geht jetzt. Ja, aber wir müssen doch uns vorbereiten. Nein, geht jetzt. Ja, aber wie sollen wir zurechtkommen? Ich werde für euch sorgen. Das ist die Situation. Eine extreme, extreme Lernsituation, in der sie ausgesetzt sind. Das ist so im Grob der Röntgenblick oder der große Überblick. Das ist, wie es im Markus-Evangelium eingebettet ist. Bevor wir in den Vers 7 im Einzelnen hineingehen, möchte ich euch auf noch den unmittelbaren Kontext kurz hinweisen. Schlag mit mir wieder Markus 6 auf. Beim genauen Hinschauen und genauen Lesen merken wir, dass wir hier eigentlich einen Einschub haben. Markus liebt Einschübe. Er erzählt etwas und auf einmal kommt eine andere Begebenheit und dann erzählt er weiter. Wir haben das kennengelernt bei der Geschichte vom Jairus zum Beispiel. Jairus kommt, sagt Jesus, hilf. Bevor er aber nach Hause kommt und die Tochter auferweckt, dann kommt die Frau, die krank war, 12 Jahre mit dem Blutfluss, und dann erzählt sie zwischendurch eine ganze Geschichte von ihr und dann geht es weiter. Und die Frage ist, warum macht er das? Wir haben angeschaut, warum er das macht. Und Markus liebt diese Einschübe und wir haben hier eigentlich auch einen Einschub, und zwar folgendes. Kapitel 7 bis 13 beschreiben so die Berufung und die Aussendung. Und dann kommt von Kapitel 6, Verse 14 bis 29, eigentlich ein Einschub. Und zwar der Bericht über den Tod des Johannes des Täufers. Und dann schaut man, was in Vers 30 steht. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt, ihr selbst allein, an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die da kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort und so weiter. Also hier finden wir eigentlich die Fortsetzung. Vers 13 endet damit, sie gehen und verkündigen und tun das, was zu Jesus sie ausgesandt hat. Und in Vers 30 lesen wir, dann kommen sie zurück. Und dann passiert nämlich Folgendes, genau das, sie reflektieren, sie geben Rechenschaft, sie tauschen sich aus, sie berichten, sie sind volle Begeisterung. Und dann ist das, was ich auch so herrlich finde, was sagt Jesus, ab geht's, nächste Runde, es gibt so viel zu tun. Er sagt, oh, ich sehe, ihr seid müde. Und dann ist er Jesus barmherzig, gell, und sagt, ruht euch etwas aus, ruht euch etwas aus. Während meines Urlaubs habe ich diesen Text gelesen, vorbereitet, und dann habe ich ein gutes Gewissen gehabt, dass ich mich da ausgeklinkt habe, 2 Wochen lang. Ruht euch etwas aus. Jesus gönnt in diese Ruhe. So, eigentlich gehören diese beiden Aussagen zusammen. Eigentlich ist es ein Bericht. Aber dann, dazwischen berichtet er, und zwar echt ausgiebig, von dem Tod des Teufels. Wieso? Hat er geschrieben und dann fiel ihm ein, oh, ich muss ja über den Tod des Teufels noch berichten, oh, bevor ich es vergesse, ich schreibe, und dann, ah, ich war ja da an dem Punkt, und dann setzt er dann weiter. Nee, wir wissen, dass durch den Heiligen Geist inspiriert auch das Markus-Evangelium geschrieben worden ist und dass diese Stelle nicht ohne Grund dastehen, wo sie stehen. Ich meine, der erste Grund dafür ist, dass Markus das Ende oder das, was der Dienst der Apostel ausgelöst hat, verknüpfen wollte mit dem, was danach erfolgte. Also, der Dienst der Apostel, der 12, hatte das zur Auswirkung, was zu der Speisung der 5000 führte. Wusstet ihr das? Dass der Grund, warum so viele Menschen kamen, der Grund dafür da war, weil die 12 Apostel viel unterwegs waren. Sie waren überall unterwegs und haben das getan, was Jesus normalerweise getan hat. Und dann, sie fahren ans jenseitige Ufer, an öden Ort, und das heißt, ich lese euch vor ab Vers 32. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort, und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Die waren aber schnell. die laufen, die kriegen mit von allen diesen Orten, die holen sich diese Oase, die sind an diesem öden, ruhigen Ort. Und was machen sie? Sie laufen von allen Seiten dahin und sind schneller als die mit dem Boot da. Und dann ist eine Riesenmenge, mindestens 5.000, wahrscheinlich mehr, allein 5.000 Männer. Der Grund ist die Auswirkung dieser ersten Missionsreise der 12 Apostel. Und das wollte Markus zusammenbringen. Und die Auswirkungen und dann, was danach folgt, das werden wir in den anderen Predigten uns anschauen. Das ist der erste Grund. Aber der Hauptgrund, glaube ich, und das ist der eigentliche Grund, ist, weil hier eine heilsgeschichtliche Wende stattfindet. Ich möchte euch das kurz erklären. Schaut mal, geht mal mit mir in Kapitel 1 im Markus-Evangelium. Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst wann? Wann tritt er auf und beginnt zu lehren und zu predigen und zu heilen und Wunder zu tun? Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Wann begann Jesus? Nachdem Johannes überliefert war. Das markierte die heilsgeschichtliche Wende für Jesus. Der letzte Prediger des Alten Testaments, seine Zeit ist abgelaufen gewesen. Jetzt kam das Neue, der neue Bund. Jetzt kam, Johannes war, der die Verheißung brachte. Johannes kam und sagte, es kommt einer, es wird kommen, der Messias. Er hat verheißen. Jesus kam und er ist die Erfüllung. Und die Zeit des Johannes war abgelaufen. Und als die Zeit des Johannes abgelaufen war, als die Zeit erfüllt war, begann Jesus seinen Dienst. Jetzt war es offiziell. Jetzt beginnt eine neue heilsgeschichtliche Ordnung. Und schaut mal, wann beginnt, in welchem Zusammenhang beginnt der heilsgeschichtliche Dienst der Prediger des Neuen Testaments? Nicht als Johannes festgesetzt ist, sondern als Johannes getötet wird. An dem Moment oder an dem Punkt, wo Jesus, oder ich will es andersrum sagen, Johannes war der Prediger. Er war der Prediger des Alten Testaments. Er war der Größte von allen, hat Jesus ihm Zeugnis gegeben. Er war der, den Messias verheißen hat. Jetzt kommt ein Punkt, wo Jesus eine neue Generation von Predigern beruft. Und zwar nicht Prediger des alten Bundes, sondern Prediger des neuen Bundes. In dem Moment, und darum bringt Markus hier an dieser Stelle sehr ausführlich, weil Johannes eine besondere Rolle und einen besonderen Stellenwert einnimmt, eine sehr ausführliche, detaillierte Beschreibung seines Todes. Warum hier ist der, der alte Prediger, sein Dienst ist fertig. Er hat selbst den Dienst im Gefängnis getan und hat bezeugt und gegen Herodes und so weiter. Aber jetzt ist es fertig. Jetzt kommen neue Prediger. Neue Prediger des Neuen Testaments, die als Zeugen der Erfüllung jetzt dienen. Johannes war der Zeuge der Verheißung. Die Apostel, die 12 Apostel, sollen die Grundlage als Zeuge der Erfüllung dienen. Sie beginnen zu sagen, es ist erfüllt. Wir sind Zeugen davon. Wir haben es gesehen, wir haben erlebt und wir bezeugen, Jesus ist der Messias. Das ist ihre Aufgabe. Hier ist eine sehr, sehr wichtige heilsgeschichtliche Wendepunkt. Ist doch erstaunlich, liebe Geschwister, oder? Ist doch erstaunlich, wen Jesus hier als Prediger beruft. Als die neue Generation von Prediger. Wen beruft er nicht? Er holt nicht die Schriftgelehrten aus Jerusalem, er holt nicht die Rabbiner, die Ausgebildeten, er holt nicht die Pharisäer, er holt nicht die Priester. Er holt nicht mal Johannes den Täufer. Eigentlich könnte man meinen, da ist ein fähiger, guter Mann. Der hat sich bewährt, ist treu, konsequent, sitzt halt im Gefängnis. Hätte Jesus auch rausholen können und sagen, Johannes, du gehörst dazu. Vielleicht hat Johannes das mal gedacht, Mensch, wieso holt er mich nicht raus? Bist du es überhaupt, hat er dann gesagt. Ist es der, auf den wir warten? Ich verrotte hier. Du hast doch gesagt, Gefängnis aus den Gefängnissen Freiheit auszurufen, Tore aufzutun. Wo ist das? Jesus beruft nicht die Elite Israels, die theologische Elite Israels, Jesus beruft nicht Johannes den Täufer, Jesus beruft diese ganz normalen Männer und setzt sie als an die Stelle von Prediger einer ganz neuen Generation. Sie bilden die erste Generation der Verkündiger des Neuen Testaments. Und hier lernen wir, und das ist das, hier lernen wir die Grundsätze und die Prinzipien der ersten Generation. Und wenn sie ihnen galt, dann gelten sie uns auch. Ich möchte euch auf etwas noch aufmerksam machen. Das, was wir hier haben, oder Jesus schickt die Jünger, eigentlich in eine schwierige Mission. Eigentlich ist es eine Gerichtssituation. Warum? Weil mit der Berufung der Zwölf setzt er die Führung und die Leitung aus Israel ab, aus Jerusalem, und setzt eine komplett neue Leitung ein. Das ist, was passiert. Er setzt die Lehrer und die Prediger Israels ab und setzt die Lehrer Israels neu ein. Und wer sind die? Schaut euch mal an, wen Jesus als die neuen Lehrer Israels einsetzt. Das ist eigentlich ein hartes Gerichtszeichen, ein hartes Gerichtsvorgehen. Ich möchte euch darauf erinnern, was hier passiert. Jeremia 23. Schlag mit mir Jeremia 23 auf. Vers 1 möchte ich lesen folgende. Jeremia 23. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr aber meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und ihr habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe, und ich werde sie auf ihre Weidenplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken. Die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht schrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Das ist Verheißung. Gott verheißt, er wird selbst den Rest sammeln und er wird was tun? Er wird Hirten einsetzen. Was wir hier passiert, lesen in Markus 6, ist, er setzt Hirten ein. Er setzt neue Hirten ein, eine neue Generation von Lehrern, eine neue Generation von Predigern, die den Auftrag haben, die Schafe, die verlorenen Schafe des Hauses Israels zu sammeln. Die den Auftrag haben, sie in Weideplätze zu bringen, die voller saftig und grün und lecker sind. Die sich um sie kümmern, die sie versorgen, die sie heilen, die sie nähren, die sie pflegen. Hier kommt Jesus und sagt, der große Hirte, ich setze die Hirten ein und ihr seid's. Petrus, weide meine Lämmer. Petrus, weide meine Schafe. Das ist die neue Generation. Die alte wurde abgesetzt, die neue wurde eingesetzt. Sie bilden die Leitung der neutestamentlichen Gemeinde. Ich will so weit gehen. Sie bilden ab hier die Leitung des neuen Jerusalems. Das Alte ist verworfen, da wird das Gericht jetzt gepredigt. Das Neue wird hier eingesetzt. Und sie beginnen diese Aufgabe der Leitung vor den Augen der Schriftgelehrten, Pharisäer und der Priester und der Leviten auszuüben. Das ist Spott und Hohn in ihren Augen. Lukas Kapitel 22. Wisst ihr, was Jesus ihnen verheißt? Wer die sind? Lukas Kapitel 22, ab Vers 28. Sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich, und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Ich verordne euch, auf den 12 Stämmen Israels zu sitzen. Warum hat Jesus 12 Apostel berufen? Warum nicht 11? Warum nicht 13? um zu zeigen, ihr seid das neue Jerusalem. Ihr seid das neue Israel. Ihr sitzt jetzt auf den Thronen und regiert. Euch ist das Gericht übergeben. Hier beginnt, deswegen sage ich, hier ist eine Heilsgeschichte. Ich glaube, die Lampe ist einfach überfordert. Hier sind wir an einem Scheideweg einer neuen heilsgeschichtlichen Ordnung. Vorher hat er gesagt, ich werde euch das machen, ich berufe euch dazu. Hier setzt er sie ein und sagt, jetzt geht und macht die ersten Lernerfahrungen als die Prediger einer neuen Generation, als die Prediger eines neuen Israels, eines neuen Jerusalems. Macht das. Wisst ihr, was auf sie dann wartet? Jubel, Freude. Was hat der Herr erfahren, als er das kam und ausgesprochen hat? Und das ist Markus 6. Es werden welche kommen und die werden euch aufnehmen. Aber wisst ihr was? Es werden welche da sein, die werden euch nicht aufnehmen. Sie werden euch vertreiben. Was macht? Was sollt ihr dann tun? Geht hinaus, schüttelt eure die Füße, ihnen zum Zeugnis. Das ist eigentlich, Markus 6 ist eigentlich eine Gerichtssituation. Geht, verkündigt ihnen, was passiert. Das Reich Gottes steht vor der Tür, verkündigt es. Sie werden euch ablehnen. Und Jesus lehrt sie und bringt ihnen bei in einer sehr realen Situation, wie sie sich in diesen Situationen verhalten müssen. Darf ich euch, ist es okay, wenn wir so viele Bibelstellen aufschlagen? Ja, ich möchte euch, weil heute ist so der Überblick, dass wir die ganze Stelle recht einordnen können. Matthäus 10 würde ich euch gerne nochmal bitten mit mir. Oh, da gibt es noch einen, vorher habe ich noch voll viele Stellen, aber ich sage sie euch nur so als Erinnerung. Epheserbrief zum Beispiel sagt Paulus, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Aufgebaut das Haus Gottes, der Tempel Gottes, das neue Jerusalem. Und wenn ihr Offenbarung 21, das möchten wir jetzt nicht aufschlagen, wenn ihr Offenbarung 21 aufschlagt und lest, wie das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, wisst ihr, wie die Tore beschrieben werden? Perlen, sehr gut. Und was für Namen stehen an den Toren? Der 12 Stämme Israels. Und da heißt es, und die Grundsteine, die 12 Apostel des Lammes. Sie bilden das Fundament. Die 12 Apostel des Lammes bilden die Grundlage. Sie haben diese Grundlage gelegt des neuen Jerusalems. Das ist übrigens das Bild. Keine Angst. Oder sorry für die Enttäuschung, wo du gesagt hast, jetzt kriege ich wenigstens einmal im Leben eine Perle. So, ja. Der Punkt ist, hier beginnt die Grundlegung, wirklich, hier beginnt die Grundlegung des neuen Tempels, des neuen Jerusalems. Und die 12 Apostel sind diese Grundlage. In Matthäus 10, Vers 5, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Zu wem sollten sie gehen? Zu wem sollten die 12 Aposteln gehen? Zu jedem? Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Zu wem dürfen sie nicht hingehen? Zu den Heiden. Voll fies, gell? Wieso nicht zu den Heiden? Geht zu wem? Zu den verlorenen Schafen Israels, zu den Abtrünnigen, zu den Sündigen. Geht zu den Verlorenen Israels. Das meine ich, dass hier etwas passiert. Hier, sie gehen aus und legen die Grundlage für das neue Israel. Sie gehen zu den verlorenen Schafen Israels und sagen, das ist das neue Fundament. Das ist das neue Israel, das ist das Reich Gottes. Nicht auf das ihr wartet, nicht was ihr euch vorstellt, das ist das. Sie legen diese Grundlage. Und wo beginnen sie? Das Evangelium zuerst den Juden und dann den Heiden. Das ist ein Grundsatzprinzip. Paulus lebt es durch und durch. Römer Kapitel 1, Vers 7. Allein aus Glauben, gell? Und durch Glauben. Zuerst den Juden, dann den Heiden. Schaut euch seine Missionstätigkeit. Wo geht er zuerst immer hin? Immer. Zuerst den Juden, sie lehnen es ab und dann sagt er, ich tue das, was schon längst verheißen ist, darum gehe ich zu den Heiden. Das ist Gericht. Das ist Gericht, Handeln. Und wenn sie gesehen haben, dass er zu den Heiden ging, wurden sie eifersüchtig und haben ihn so oder so verstoßen. Hier beginnt Gott das Gericht auszuüben und, oder das, die Proklamation des neuen Reiches, des neuen Jerusalem, der neuen Grundsteine. Und die sind die neuen Prediger dieses Evangeliums. Das Herrliche ist, ich möchte euch noch kurz auf etwas hinweisen. Das Herrliche ist, Lukas berichtet uns auch die Aussendung der 70. Habt ihr schon davon mal gelesen? Darf ich euch noch diese Stelle zeigen? Lukas Kapitel 10. Übrigens, diese Stelle wird uns für uns sehr wichtig sein, um vieles aus Markus 6 zu verstehen. Wir werden auf diese Stelle immer wieder dann später zurückkommen, also nicht mehr heute. Lukas Kapitel 10 ist die Aussendung der 70. In Lukas Kapitel 9 ist die Aussendung der 12. Und in Kapitel 10 heißt Folgendes. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei und zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und an jeden Ort, wohin er selbst kommen sollte. Er sendet die 70 aus, danach zuerst die 12 zu den Juden. Und jetzt schickt er nicht nur 12, sondern 70, nicht nur zu den Juden. Auch zu den Samaritanern, auch zu den Heidenstädten, zu allen Städten. Zu welchen Städten? Zu allen Städten, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Ist das herrlich? Sie bereiten sozusagen sein Kommen vor. Sie sind die Verkündiger des Reiches und bereiten das Kommen Jesu vor. Und welche sind das? 70. Warum 70? Die Zahl 70 finden wir in der Schrift, keine gute Zahl, da ist die 7 und die 10. Die Zahl 7 ist die Zahl der Ganzheit und die Zahl 10 ist die Zahl der Vollkommenheit. In 1. Mose 10 finden wir eine Völkertafel und ratet mal, wie viele Völker da berichtet werden. 70. Die Zahl 70 steht für die Völkerwelt. Das ist die Zahl 70. Das heißt, wenn Jesus 70 aussendet, dann sendet er sie zu wem? Zu der Völkerwelt. Die Aussendung der Zwölf hat die Juden im Fokus und somit auch in gewisser Weise die Ankündigung des Gerichts. Oder andersrum, die Chance nochmal, bevor Jesus stirbt, bevor sie ihn kreuzigen, die Chance nochmal ihn anzunehmen, tut Buße. Er gibt ihnen noch eine Chance. Und darf ich so sagen, er verdoppelt es nicht nur, er schickt 12 hin. Nicht nur er allein, sondern 12 gehen und sagen, tut bitte Buße. Es ist kurz vor knapp. Das neue Reich wird aufgerichtet. Das neue Jerusalem wird gebaut. Ihr habt die Chance. Später gehen sie an alle Orte, auch zu den Heiden. Aber jetzt geht es die Botschaft an Jerusalem. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Es ist deswegen wichtig, um das, was in Markus 6 berichtet wird, zu verstehen. Warum sendet er 2 und 2 aus? Naja, ist praktisch, gell? Allein ist halt einsam. Es gibt viele Gründe, warum dann lieber zu zweit. Man wird schneller. Der ganze Hintergrund des Gerichtshandeln Gottes hat was mit 2 und 2 zu tun. Das hat was mit Zeugensein zu tun. Das ist der ganze Hintergrund, das Verständnis damit, wenn wir uns anschauen, was bedeutet 2 und 2. Oder dieses Abschütteln des Staubes von Füßen. Dass der ganze Bericht eigentlich beschreibt, oder der ganze Bericht beschreibt ein Gerichtshandeln an den Juden. Das ist die Einleitung. Das ist der Hintergrund oder von dieser Botschaft. Ab übernächsten Sonntag, glaube ich, wollen wir dann uns in die einzelnen Verse begeben und die einzelnen Verse uns anschauen und uns anschauen, was es bedeutet, wirklich 2 und 2, was es bedeutet, Vollmacht und die Aussendung und dann ganz praktisch, welche wirklich außergewöhnliche Lernsituationen. Warum durften sie einen Stab mitnehmen und Sandalen, aber kein Brot und keine Tasche und kein Geld? Warum sagt Jesus, geht in ein Haus, bis ihr dann wieder weitergeht, dort bleibt? Ist doch selbstverständlich, dass man dort bleibt, bis man weitergeht. Was ist das für eine komische Bemerkung? Geht hinein, bleibt so lange, bis ihr weitergeht. Ja, klar machen wir das. Was meint er damit? Was meint er damit, wenn es heißt, wenn sie euch nicht anhören, wenn sie euch nicht annehmen, wieso Staub abschütteln? Was ist das für eine komische Zeichenhandlung? Warum sollen sie Staub abschütteln? Und wie konnten sie Dämonen austreiben? Wie konnten sie heilen? Und ganz interessant, hier heißt es, und sie salbten sie mit Öl. Was hat das mit dieser Ölsalbung an sich? Das ist der Grund, warum das mehr wie eine Predigt wird. Weil in jedem dieser Dinge wichtige und herrliche Wahrheit verkündigt werden, die im Kontext der Schrift uns viel, viel zu sagen haben. Ich hoffe, euch nicht zu arg mit dieser Einheit bemüht zu haben und im Gegenteil Freude auf das Studium dieses Abschnittes geweckt zu haben. Ich möchte beten. Dein Reich kommt. Es ist gegenwärtig in unseren Herzen und wird vollendet, wenn du kommst, Herr. Jesus Christus, ich will dich bitten, Herr, dass dein Wort in uns das bewirkt, wozu es du gesandt hast, und dass wir das in eine Weise aufnehmen, das dich verherrlicht. Rüste uns du zu, damit wir vom Hören lernen zum Tun lernen kommen, damit wir verstehen, worauf es ankommt in unserem Zeugnisdienst in dieser Welt, wem und was wir zu verkündigen haben und welche Art und Weise und vor allem, was es bedeutet, in der kompletten Abhängigkeit zu dir zu sein. Lehre du uns, Zeugen des Evangeliums zu sein anhand dieses Textes und begleite, Herr, die nächsten in Zeit, das nächste Studium. Ich bitte dich aus dem ganzen Herzen. Amen.